Hallo miteinander, heute zu einem neuen Podcast zusammen mit Kerstin Algesheimer. Hallo Kerstin.
Hallo Klaus.
Kerstin kommt aus dem schönen Bingen am Rhein. Sie wird noch ein paar Takte dazu sagen. Ja, Kerstin, was ganz Besonderes mit dir, weil als Bauunternehmerin gibt es nicht so viele, da gibt es mehr männerlastig. Ja, Kerstin, erzähl mal was von deinem Leben. Wie kommt es denn, dass man als Frau ein Baugeschäft führt? Kerstin, mit was hat denn das begonnen? Bitte.
Das hat tatsächlich mit dem Opa begonnen, der die Firma vor mittlerweile 101 Jahren gegründet hat. Und so bin ich in ein Bauunternehmen hineingeboren worden. Allerdings bin ich da jetzt auch erstmal nicht gut aufgenommen worden, weil bei meiner Geburt sagte mein Vater, oh mein Gott, ein Mädchen, das wird ja gar nichts. Und so ist mir dieser Job nicht in die Wiege gelegt worden, sondern vielleicht eher umgekehrt, es gab auch keine Erwartungen an mich. Und so bin ich in den Beruf hineingewachsen.
Auch ja, guter Beginn, ja. Aber wenn du sagst, keine Erwartungen, du kennst ja das Wort Erwartung, Enttäuschung, somit konntest du keinen enttäuschen, weil da warst du eigentlich dann auf der Siegerstraße.
Ja, ich musste ab 14 Jahren die Briefe für meinen Vater tippen, immer samstags gegen eine gewisse Entlohnung. Und so bin ich nach und nach da reingewachsen und dachte, och, eigentlich ist das ganz spannend. Und da ich auf einem Mädchengymnasium war und Mathe- und Physik-Leistungskurs hatte, kam ich dann dazu, Bauingenieurwesen zu studieren. Das fiel mir sehr einfach. Nach dem Studium habe ich ein Jahr in einem anderen Bauunternehmen gearbeitet. Tatsächlich war das auch eine Chefin, die wurde damals Unternehmerin des Jahres. Leider war die Firma ein Jahr später Insolvenz geraten. Und dann bin ich zu meinem Vater gewechselt und seitdem bin ich da und führe mittlerweile die Geschicke.
Wie viele Jahre ist das jetzt her?
Gewechselt habe ich tatsächlich 1996. Da war ich dann angestellt bei meinem Vater. Und seit 2000 bin ich Geschäftsführerin, damals mit meinem Vater und meinem Bruder zusammen zu dritt. Mein Vater hatte leider 2010 einen schlimmen Unfall. Und seitdem bin ich eigentlich federführend in unserem Bauunternehmen und leite das Bauunternehmen.
Okay, also jetzt über 12 Jahre leitest du das Unternehmen. Da gibt es noch einen Bruder, wo dabei ist?
Genau, es gibt noch einen Bruder. Wir haben das aber sehr schön aufgeteilt. Mein Bruder ist auf Baustelle, macht das Lager, unser Netzwerk und alle PCs. Der ist eher im Hintergrund. Und ja, ich mache die Verträge, die Verhandlungen und die Bauherrenberatungen, die Erstgespräche. Wie ich das im Hausverkaufstraining gelernt habe.
Okay, ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt vor einigen Jahren. Jetzt nimm doch uns mal mit über die letzten 12 Jahre, wo du begonnen hast. Ja, wie war der Einstieg? Erzähl mal von dem was. Wie ist das so? Wie wird man da akzeptiert? Und wie war dann die Jahre bis heute?
Also wir sind der Grundsubstanz erstmal ein Rohbauunternehmen. Ganz am Anfang haben wir eigentlich auch nur reinen Rohbau gemacht, Architekten-LVs ausgeführt und für Architekten Rohbaus errichtet oder für private Kunden eben. Und haben uns jetzt eigentlich mittlerweile zu 100% zum Schlüsselfertigbauer entwickelt. Und den Rohbau machen wir nach wie vor mit eigenen Mitarbeitern und die kenne ich ja in dem Sinn seit meiner Kindheit, dass ich da jetzt nie Akzeptanzprobleme hatte. Und auch bei unseren Subunternehmern gibt es da eigentlich keine Probleme. Also tatsächlich kann ich wirklich gar nicht so richtig Schlechtes sagen. Ab und zu kommt mal jemand, aber wirklich ganz selten. Alles andere bin ich anerkannt.
Okay, gut. Man hat ja auch den Beruf gelernt und vom ersten Tag dabei. Gut.
Ja.
Also vom Oberunternehmen, wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Mitarbeiter wart ihr zum damaligen Zeitpunkt, wo du das übernommen hast?
Da waren wir vielleicht 15, 16 Rohbau-Mitarbeiter hatten wir damals. Mal einer mehr, mal einer weniger. und haben wirklich eigentlich nur Rohbauten gemacht. Als ich 2010 mit dem Unfall meines Vaters jetzt eigentlich alleine war, haben wir 1 Million Umsatz gehabt. Und seitdem haben wir eigentlich kontinuierlich jedes Jahr ja, 500.000 Euro an Umsatz dazu gemacht und sind mittlerweile bei 6 Millionen angekommen. Also ein ja, bewusster, ja, ein sehr bewusster Umsatzsteigerung, nicht hektisch. Und machen jetzt zu 100% Schlüsselfertigbau.
Okay. 6 Millionen ordentlich und verkaufen, wer macht das jetzt überwiegend? Machst du das überwiegend alleine? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich habe den Matthias Bayer vor einigen Jahren angestellt. Nachdem wir eben immer mehr Schlüsselfertigbau gemacht haben, habe ich natürlich erkannt, dass ich mein Büro erweitern muss. Bis dahin hatte ich wirklich alles alleine gemacht. Verkauf, Bauleitung, Vergabe, das funktionierte natürlich irgendwann nicht mehr. Und so konnte ich Matthias Bayer abwerben, den ich als erstes mal auf ein Hausverkaufstraining bei dir geschickt habe. Gesagt, das geht nicht ohne, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und seitdem machen wir das Erstgespräch eigentlich immer zu zweit. Und das hat sich als sehr wertvoll erwiesen, weil wir immer man zu zweit einfach auch mehr raushört als einer alleine. Und wir uns dann auch einfach abstimmen können und jeder die Kunden oder die zukünftigen Kunden oder den Interessenten kennt. Und dann entscheiden wir, wie wir weiter vorgehen. Das heißt, beim Erstgespräch bin ich immer noch dabei und lasse da auch oft mein Bauchgefühl schalten und walten. Das ist okay. Vielleicht ein bisschen frauenspezifisch.
Ja, die Männer sind ja mehr kopflastig und die Frauen dann eher gefühlsmäßiger, vielleicht weiter vorne, emotionaler. Und das hat ja dann deutliche Vorteile, gerade im Verkauf, wenn es um Emotionen geht.
Genau.
Ja. Aber ich meine, das ist ja Wahnsinnsleistung, wenn man so viel Umsatz macht und das in Anführungsstrichen jetzt alleine oder jetzt zu zweit in Paarung und dann noch Bauleitung und so weiter. Ja, also Respekt vor dieser Leistung. Es gibt, wenn ich meine Hausverkäufer, Verkäuferinnen sehe, die dann öfters mal 3 Millionen machen und ausschließlich den Verkauf machen und denken, wow, was ist das für Leistung. Natürlich, wenn man das isoliert macht, hat man natürlich mehr Zeit, wie wenn man noch den ganzen Betrieb noch dazu machen muss. Also super Leistung. Gut, Kerstin, jetzt sagen wir mal, als wenn ich jetzt Kunde bin, wie kommst du an deine Kunden? Also interessant ist, wenn ich so auf Social Media schaue, da finde ich die gar nicht. Und die Frage kam ja öfters mal von dir schon an mich, ja Klaus, muss ich das machen? Ja, dann frage ich mir, ja, hast du genügend Nachfrage? Und da hast du mir immer wieder wiederholt gesagt, eigentlich habe ich genügend Nachfrage. Wie kommst denn du zu deinen Kontakten?
Also wir haben ein sehr kleines Einzugsgebiet. Und
Rhein bedingt, oder?
Ja, tatsächlich ist der Rhein wirklich eine natürliche Grenze. Wir haben keine Brücke auf 70 Kilometern, sodass wir nicht auf die andere Rheinseite fahren. Wir haben also einen Halbkreis als Einzugsgebiet und wir fahren nicht weiter als 20 Kilometer. Das heißt, die erste Frage am Telefon, wenn jemand anruft, ist, wo möchten Sie bauen? Und alles, was weiter ist als 20 Kilometer, wird direkt im ersten Telefonat abgewiesen. Das führt dazu, eine direkte Auslese. Und so haben wir unsere Schilder in einem sehr kleinen Einzugsgebiet. Und dieses kleine Einzugsgebiet an Bingen am Rhein, das hat sehr viele Weinfeste, sehr viele Hoffeste, sind ein sehr feierfreudiges Gebiet. Die Leute sind sehr offen und redefreudig. Und so bekommen wir wirklich unsere Empfehlungen zu 100% oder unsere Aufträge zu 100% aus Empfehlungen. Und die kommen wirklich ganz oft über unser kommunikatives Gebiet. Und so habe ich drüber nachgedacht, dass tatsächlich die Weinfeste unser analoges Social Media sind und wir kein digitales Social Media brauchen.
Also, an alle da draußen, bewertet Social Media nicht über, geht mehr zum Weintrinken und ihr werdet wahrscheinlich am Ende des Tages sogar mehr Anfragen haben und natürlich noch angenehmere Anfragen. Gut, die Investition wird wahrscheinlich die gleiche sein wie in Social Media, was man in Wein investiert, aber sehr gut.
Aber es ist ja angenehmer und schmeckt besser. Hm?
Ja, absolut. Also das bestätigt auch wieder zwei Sachen aus dem Verkaufstraining. Erster Punkt ist ja ein Gebiet, je kleiner das Gebiet, je größer der Erfolg. Also 20 Kilometer und das ja nur auf dem Halbkreis betrachtet, ja. Also könnte man ja sagen, das ist ja dann ungefähr dann 10 Kilometer auf dem vollen Kreis, ja. Reicht aus, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, kommunikative Punkte zu organisieren, in dem Fall wird es organisiert durch das Weinfest, Hausbesichtigung, Lichtfest, da gibt es ja viele Möglichkeiten.
Auch, ja.
Aber neben dem hervorragend. Kerstin, kann dir nur gratulieren. Super, also über diesen Weg überwiegend Empfehlungen. Mhm. Internetseite gibt es aber.
Gibt es schon, ja. Ich möchte eigentlich jetzt auch Instagram angehen, aber bisher funktioniert das wirklich ohne. Ja. Okay. Wir bekommen sogar, selbst wenn die Leute nicht bauen, bekommen wir wirklich auch Empfehlungen darüber, dass wir ein so gutes, ausführliches, informatives Erstgespräch machen. Es hat sich auch schon ein, zwei dann mal entschlossen, nicht zu bauen. Und dann kamen Leute, die sie bauen möchten. Und ich sagte, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Auch das frage ich natürlich immer. Und die sagten, dass uns Leute empfohlen haben, die nicht gebaut waren, aber begeistert waren, die wir beraten haben.
Okay, also ein gutes Erstgespräch macht viel aus.
Das stimmt.
Gut. Gibt es sonst noch Kanäle, wie du an Kunden kommst oder was ihr macht oder was ihr veranstaltet?
Wir machen Hausbesichtigungen, aber selten jetzt so freie mit einer Anzeige in der Zeitung, sondern wirklich die Kunden des Erstgesprächs, die rufen wir an, kurz bevor ein Haus fertig ist und führen die dann ganz gezielt mit einem eigenen Termin durch ein Haus, weitestgehend Häuser, die dem Standard entsprechen, damit sie sich dann einfach einen Eindruck machen können und bringen sie dann mit dem Kunden ins Gespräch. Das ist eigentlich das, was wir gerne und machen, was einfach immer gut funktioniert.
Okay, also im Rahmen des Vertrauensaufbaus, ja,
sehr genau.
Gut. So, jetzt ist es natürlich in der heutigen Zeit, Kerstin, natürlich gerade durch Corona bedingt und durch Materialpreisverschiebungen waren ja die letzten 2-3 Jahre ziemlich turbulent. Wie bist du denn durch diese Zeit gekommen?
Rückblickend sind wir da gut durchgekommen. Man denkt jedes Mal, die Welt geht unter. Schlussendlich ist eigentlich alles sehr gut geworden. Dadurch, dass wir stabile Beziehungen haben mit unseren Lieferanten, mit unseren Subunternehmern, wir suchen nicht jedes Mal einen neuen raus, der besonders günstig ist, sondern wir verlassen uns auf unsere Subunternehmer. Wir haben immer einen Kontakt auf Augenhöhe mit Subunternehmern und Lieferanten. Wir behandeln die gut und dementsprechend sind auch wir gut behandelt worden, als das Material knapp geworden ist. Da hieß es, ich bringe euch zuerst was. Und bis heute hatten wir jetzt wirklich überhaupt keine Lieferprobleme. Wir sind immer pünktlich zu Ende geworden. Wir hatten wirklich gar keine Auswirkungen von Lieferproblemen.
Also, Kerstin, ich kenne dich ja länger schon und ich mag, du gehst immer gut mit Menschen um, in dem Fall mit den Lieferanten. Und das zahlt sich natürlich aus, so wie man weiter reinruft, so kommt es auch wieder zurück.
Also, das stimmt.
Da kann ich dir gratulieren. So, jetzt das Thema Mitarbeiter ist ja auch so, wenn du bist jetzt gewachsen die letzten Jahre, hast du ja auch Mitarbeiter dazu gewinnen können oder bist du ja auch da gewachsen. Sag mal was, wie kommst du zu Mitarbeitern? Was machst du mit den Mitarbeitern, dass die motiviert sind, bei dir zu arbeiten? Ja.
Ja, dadurch, dass wir gewachsen sind, habe ich natürlich im Büro mehr Mitarbeiter benötigt. Ich habe auch eine eigene Zeichnerin angestellt, damit wir Planung, Bauanträge alles selbst machen und wir nicht auf Architekturbüros angewiesen sind. Und da hatte ich auch tatsächlich nie eine Anzeige geschaltet, auch nicht auf Social Media und hatte dann über auch Empfehlungen von wechselwilligen Leuten gehört, die in anderen Büros unzufrieden waren oder denen es dort auch nicht gut ging. Und im Gespräch habe ich dann eben erfahren, dass sie flexible Arbeitszeitmodelle wünschten, um mehr Sport zu machen oder einfach mehr Zeit für sich zu haben. Da bin ich tatsächlich auch auf alle gewünschten Arbeitszeitmodelle eingegangen, sodass jetzt jeder Mitarbeiter im Büro anders arbeitet. Ich habe eine Mitarbeiterin, die halbtags arbeitet, um mittags für die Kinder da zu sein. Ich habe eine Mitarbeiterin, die von montags bis donnerstags lange arbeitet, um den Freitag frei zu haben. Ich habe einen Mitarbeiter, der von 7 Uhr bis 14.30 Uhr jeden Tag arbeitet, um danach Zeit für sich und den Sport zu haben. Also da bin ich auf alle Wünsche eingegangen und alle Mitarbeiter bringen wirklich, ja, 100%, bin ich sehr glücklich und zufrieden mit. Und wenn auch mal ein Termin nachmittags ist, also der Herr Bayer eben, mein Projektleiter, das ist der, der um 14.30 Uhr geht. Und wenn ein Erstgespräch um 16 Uhr ansteht, bleibt er länger da und kommt ein andermal später oder geht früher. Also flexibel sein und dann sind die Mitarbeiter ja auch zufrieden und es funktioniert super.
Ja. Ich meine, das ist der Zeitgeist. Der Zeitgeist ist, dass Mitarbeiter und Menschen sehr viel Zeit oder Wert legen auf, dass sie genügend Zeit haben. Und wenn man darauf eingeht, kommt es ja auch wieder zurück.
Genau. Ich glaube, ich bin auch die einzige Bauunternehmerin, die ja Geschäftsführerin ist von einem Bauunternehmen und einen Polier hat auf der Baustelle, der zweimal ein Jahr in Elternzeit gegangen ist. Also ich dachte jedes Mal, das gibt's doch gar nicht, dass der Polier jetzt in Elternzeit geht und auch nicht den klassischen Monat, sondern jedes Mal ein Jahr. Aber auch das haben wir überlebt. Und der ist jetzt 48 Jahre alt und seit 30 Jahren bei uns in der Firma. Das bestätigt es also dann auch.
Sehr gut, ja, das bestätigt es auch. So, ihr macht aber auch ganz tolle Events zusammen mit den Mitarbeitern. Kerstin, erzähl mal dazu was, weil das gefällt mir auch sehr gut.
Ja, wir machen tatsächlich immer Betriebsurlaube mit den Mitarbeitern. Jetzt steht wieder einer an. Es ist leider bei Corona verzögert nicht gekommen bis jetzt, aber ich bin jetzt in der Planung. Bisher gab es vor langer Zeit schon mal eine Reise von Travemünde nach Helsinki mit der Finnjet damals hin und zurück. Wir waren schon mal alle zusammen 4 Tage auf Mallorca. Wir waren schon auf Malta. Wir haben eine Nilkreuzfahrt zusammen gemacht und uns angeschaut, wie die alten Ägypter das wohl hinbekommen haben. Sind eine Woche mit dem Kreuzfahrtschiff über den Nil gefahren. Und jetzt sind wir in der Planung für die nächste Reise. Und die Mitarbeiter warten auch sehnsüchtig darauf, dass wir endlich mal wieder zusammen in Urlaub fahren.
Wow. Andere Mitarbeiter sind froh, wenn sie den anderen nicht mehr sehen. Und ihr fahrt zusammen in Urlaub. Also das spricht für euer sehr, sehr gutes Betriebsklima, wenn ihr das zusammen macht. Und ja, es motiviert ja auch den einen oder anderen. Okay?
Ja, das stimmt. Ja.
Okay, gut. Wie war denn so der Umbruch vom Rohbauer zum Schlüsselfertigbauer? Wie hat sich denn das entwickelt und was hast du denn für Maßnahmen gemacht und wie hast du die Mitarbeiter auch da mitgenommen in diesem, sage ich jetzt mal, Neuland für die dann?
Also wir haben früher schon mal als Bauträger gearbeitet, dass mein Vater Grundstücke gekauft hat, ein Architekt hat geplant und wir haben es verkauft, aber nicht in so großem Rahmen, weil da einfach auch ja, die Mitarbeiter im Büro auch ein bisschen fehlten. Ja, und mit der Zeit habe ich jetzt einfach erkannt, dass die Leute einfach einen Ansprechpartner möchten, einen Preis. Keiner hat mehr Selbstzeit, sich zu kümmern, möchte das auch gar nicht. Und auch die Banken sind ja froh, wenn es einen Preis gibt, einen Festpreis. Ja, und das ist auch für die Mitarbeiter auf der Baustelle eigentlich sehr angenehm, weil wir haben ja bestimmte Details, nach denen wir arbeiten, einen gewissen Standard und das macht die Sache einfacher. Man muss jetzt nicht mit jedem Architekten abstimmen, wo er die Pappe liegen haben möchte und wie er was ausgeführt haben möchte, sodass wir da jetzt viel effizienter arbeiten können. Ja, nicht so viele Details klären müssen. Ja, nö, okay. Das sehen die als sehr gut an. Das macht auch Spaß, ja. Und unsere Werkpläne sind natürlich auch sehr aussagekräftig für den Rohbau, weil wir sie eben selbst zeichnen und wir alles reinschreiben, was wir brauchen.
Okay. So, wie siehst du so die Zukunft jetzt, die nächsten Jahre für die Firma Algesheimer?
Ja, im Moment ist ja alles doch im Umbruch. Ich habe gerade heute mit meinem Bauleiter gesprochen, so von himmelhoch jauchzend aus dem Baubetrieb geht es jetzt irgendwie gerade in die genau andere Richtung, nachdem die Zinsen ja doch sehr gestiegen sind. Gerade hier ist aus diesem Engpass Grundstücke, jetzt gibt es gerade ganz viele Neubaugebiete um uns herum. Ich habe gerade am Freitag gehört, es gibt ein Baugebiet mit 25 Grundstücken. Darauf gab es bis vor einem Monat 260 Bewerber und Stand Freitag gibt es noch 20 Bewerber. Also von 260 auf 20, alle anderen haben eine Absage erteilt. Können oder möchten es nicht mehr finanzieren. Ja, die Aussichten, ich denke, wir haben ja ein kleines Einzugsgebiet, wir haben einen guten Ruf. Gebaut wird immer, hier ist ja auch sehr viel Geld im Rhein-Main-Gebiet. Es gibt viele Mitarbeiter hier von oder Leute, die bei Pharma arbeiten. Da gibt es schon noch genügend Einkommen. Da denke ich jetzt doch, dass es weiter gut geht.
Ja. Ja, der eine Engpass, Grundstücke, was wir noch letztes Jahr haben, ist jetzt auf deiner Seite jetzt plötzlich kein Engpass mehr, aber es hat sich halt verschoben, der Engpass, jetzt sind wir bei dem Thema Zinsen. Aber Zinsen, wenn wir es historisch betrachten, immer noch niedrig. Aber da würde ich mal einen extra Podcast nur für das Thema nochmal machen.
Ja, ist jetzt auch eine psychologische Sache mit den Zinsen. Sie waren bis vor kurzem bei 1%, jetzt rechnet sich jeder die Differenz aus. Wenn sie erstmal eine Zeit lang bei dieser Summe sind und die Leute erkennen ja jetzt auch, dass sie nicht wieder runtergehen, dann muss man sich daran gewöhnen.
Ja, das ist so, Kerstin. So, Kerstin, du hast einige Trainings auch bei mir gemacht, du hast Verkaufstrainings gemacht, ja, so haben wir uns kennengelernt. Ich denke jetzt schon einige Jahre her, ich weiß noch gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, Kerstin, weißt es du?
Vielleicht 2007, 2008, so
vielleicht? Also doch schon so lange.
Wann hast du denn angefangen?
Das wäre jetzt schon länger.
Aber auf jeden Fall vor 2010, an das Datum kann ich mich halt gut erinnern, durch den schlimmen Unfall des Vaters, auf jeden Fall davor. Ja, vielleicht 2007, 2008.
Ja. Genau, okay.
Also wir kennen uns schon sehr lange.
Genau, da hast du ja. Haben wir einige Trainings zusammen schon gemacht. Was konntest du denn aus dem Verkaufs- und aus dem Unternehmertraining für dich so mitnehmen und umsetzen?
Also aus dem Hausverkaufstraining ist mir wirklich sehr in Erinnerung geblieben, dass man die Kunden zum Abschluss fast bringen muss. Denn davor habe ich immer gewartet, dass die sagen, wir nehmen das Haus. Weil ich dachte, das liegt irgendwie auf der Hand, dass das so sein muss. Aber die haben das nicht gesagt und ich dachte, ich kann doch jetzt auch nicht einfach sagen, wir machen das jetzt so, wir machen Nägel mit Köpfen, wie der Klaus immer sagt. Aber es klappt und genau so ist es. Und ich muss immer dann lächeln, wenn das der Matthias jetzt sagt, sollen wir jetzt Nägel mit Köpfen machen? Und die Leute ja sagen. Dann denke ich immer an dich, Klaus.
Sehr gut. Nägel mit Köpfen. Das war das eine, natürlich das Verkaufstraining ist die Grundlage, dass wir überhaupt Umsätze machen, ja.
Und aus dem Unternehmertraining habe ich auch sehr viel mitgenommen, eben, dass ich mich jetzt wirklich immer weiter aus dem Projektgeschäft herausziehe, dass ich den Matthias Bayer und meinen Bauleiter, den Hans Dulak, weitgehend freie Hand lasse oder freie Hand lasse und ich auch weiß, dass die beiden einen super Job machen und mich da mehr und mehr rausziehe und eben am Unternehmen arbeite und nicht im Unternehmen. Das habe ich auch auf dem Unternehmertraining gelernt.
Okay. Und, ja. Sehr gut, Kerstin. Jetzt hast du uns einen schönen Einblick in euer Unternehmen oder in dein Unternehmen gegeben. Jetzt, wenn jemand jetzt vor dem Weg steht, ein Unternehmen zu übernehmen vielleicht oder zu gründen auch oder im Hausverkauf ist. Was kannst du dem denn für einen Tipp mitgeben? Oder vielleicht speziell als Frau, in Anführungsstriche, vielleicht der ein oder andere in diesem Männerberuf sich zu behaupten, ist ja auch die eine Geschichte, wo du gesagt hast, für mich war es gar keine Herausforderung. Vielleicht könntest du auch in die Richtung mal so einen Tipp, einen Ratschlag geben, ja?
Also ganz wichtig finde ich das, was wir vorhin schon besprochen haben, dass man immer mit allen auf Augenhöhe kommuniziert, mit dem Kunden, aber eben auch mit den Subunternehmern und den Baustofflieferanten, dass man partnerschaftlich umgeht und dass man nicht den letzten Euro raushandelt, weil sich das eben auch in den schlechten Zeiten, jetzt wo eben die Materialien fehlten, wieder auszahlt und man dann eben auch gut behandelt wird. Das ist absolut wichtig. Und ich möchte aber auch von den Kunden auf Augenhöhe mit denen kommunizieren und auch nicht von denen schlecht behandelt werden. Das ist einfach ganz wichtig, ein partnerschaftlicher Umgang, weil wir alle zusammen sehr lange an einem Objekt arbeiten. Ja, und damit einhergeht eigentlich auch Verlässlichkeit, klare Absprachen. Mir ist es immer wichtig, dass ich alle Nebenkosten, alle Baunebenkosten im Vorfeld lange bespreche. Deswegen kriegen wir auch die Rückmeldung, dass unser Erstgespräch so gut ist. Ich mag keine Nachträge später stellen. Mir ist es wichtig, dass jeder immer vorher weiß, was es mehr kosten könnte oder wird. Und dadurch, dass wir zum Beispiel das kleine Einzugsgebiet haben, kenne ich auch die Bodenbeschaffenheiten in allen Neubaugebieten. Da weiß ich, ob wir da Lehm anstehen haben und den Arbeitsraum mit einem Liefermaterial verfüllen müssen, ob wir da Wasser in der Grube stehen haben werden, ob wir eine weiße Wanne benötigen. Und das ist mir eben immer wichtig, dass ich das im Vorfeld anspreche und da nicht später mit Nachträgen komme, mit denen ich vielleicht besser verdienen könnte, aber ich eben keine Empfehlung bekomme und auf dem nächsten Weinfest gesagt wird, boah, ich muss 50.000 Euro mehr bezahlen. Das ist eben nicht das, was ich möchte. Und auch nicht der Streit, der daraus resultiert. Das möchte ich alles nicht haben. Nicht, dass man nicht ab und zu diskutieren muss, aber da ist mir einfach wichtig, dass wir alles so weit wie möglich im Vorfeld kommunizieren. Ja, und dann ist es einfach wichtig, Vertrauen zu haben, Mitarbeiter und Subunternehmer. Das führt auch dazu, dass die Kunden einem vertrauen. Das sind also das, was uns wichtig ist hier im Betrieb.
Also es sind sehr angenehme Werte. Und wenn man das hört, dann würde ich jetzt als Kunde, wenn ich das höre, sagen, ja, bei dem Betrieb würde ich auch gerne mein Haus bauen lassen. Ja, da fühlt man sich wohl mit diesen Werten. Man weiß von vornherein, auf was ein oder was auf mich zukommt oder auf den Bauherrn, Bauherrin, was da drauf auf die zukommt. Und deswegen tolle Werte. Kerstin, ja, schön.
Vielleicht gibt es noch was eben als Frau zu sagen. Also ich habe eigentlich festgestellt, dass fast zu 100% bei einem Ehepaar die Frau am Ende entscheidet, mit wem sie baut. Das ist eben auch ganz viel von den Emotionen abhängig. Und da, glaube ich, komme ich wirklich als Frau gut an, weil ich mich auch manchmal um die Gardinenfarbe kümmere oder was dazu sage oder um eine gewisse Ausgestaltung. Ja, und einfach logischerweise offen mit Mann und Frau spreche. Es gibt wohl einen Bauträger hier bei uns in der Gegend, habe ich jetzt schon ein paar Mal rückgemeldet bekommen, der spricht nicht mit Frauen, der spricht immer nur im Erstgespräch mit dem Mann. Und das kommt natürlich nicht so gut an. Kann mir fast nichts Besseres passieren, als dass das so ist und die Leute oder die Frauen dann zu mir kommen.
Wenn es das noch in der heutigen Zeit gibt, also ja gut, da schüttel ich selber den Kopf, aber ist ja die Voraussetzung, dass man natürlich, wenn man an ein Ehepaar verkauft, dass man beide am Tisch hat, du kennst das aus dem Verkaufstraining, ist für mich eigentlich die Voraussetzung für ein Gespräch. Yeah. Wenn nicht sogar noch die Eltern dazu oder je nachdem, wie alt die Kinder sind, je mehr am Tisch, je besser. Weil mit sogenannten Schattenleuten ist es immer schwierig, wenn es dann im Nachhinein jemand sagt, das war ganz anders und den habe ich nie am Tisch gehabt. Also, spricht für dich. Ja, Kerstin, das war sehr angenehm, das Gespräch mit dir. Du hast einen tollen Einblick uns gegeben. Wenn ich jetzt was vergessen habe, sag noch was.
Alles gut.
Wir haben alles soweit besprochen. Ich war schon bei dir vor Ort,
Ja.
habe mir das Unternehmen anschauen dürfen, war letztes Jahr auf der 100-Jahr-Feier. Es war eine wirklich tolle, sehr harmonische Feier, hat mir sehr gut gefallen. Ihr wohnt auch, oder das Bauunternehmen ist an einem der schönsten Orte in Deutschland, würde ich sagen. Ja, vielleicht sogar sind der zweitschönste, wenn ich meinen Herrn nehme.
Ja, Bingen ist schon sehr schön. Wir sind nicht von ungefähr Weltnaturerbe geworden, weil es in Bingen bis Koblenz so schön ist, ja.
Absolut, also wunderschön und tolle Aussicht, angenehmes Klima und was ich gelernt habe, tolle Weinfeste ersetzt Social Media. Kerstin, vielen Dank
Danke, Klaus.
und wir sehen und hören uns wieder. Ich hoffe, ihr Podcast-Hörer habt da einen tollen Einblick bekommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.